Ja, guten Morgen auch von mir. Wer sich jetzt langsam denkt, oh, wenn ich das gewusst hätte, wie lange der Gottesdienst geht, hätte ich mir doch eine Decke geholt. Der kann sich noch eine holen. Hat ja nicht jeder so viel Hitze wie der Olli. Und ich befürchte, der Gottesdienst ist wahrscheinlich auch nichts für die Urchristen. Die werden im Gottesdienst immer auf die Uhr gucken. Ihr merkt ja, es geht ein bisschen länger heute. Die Würde des Menschen ist unantastbar. So lesen wir es in Artikel 1 des Grundgesetzes. Davor kommt die Präambel: In der Verantwortung vor Gott und den Menschen hat sich das deutsche Volk dieses Grundgesetz gegeben. Das große Thema der letzten zwei Wochen bei uns im CVHM, anlässlich von 75 Jahre Grundgesetz, hatten wir diese Erlebnisausstellung. Und ich möchte euch jetzt heute Morgen so ein bisschen gedanklich mitnehmen, in dieses Thema Würde. Wer die Ausstellung gesehen hat, der hat ein bisschen was von uns Reiseleiter, Reiseleiterinnen dazu gehört. Und wir gehen einfach nochmal kurz in die Ausstellung rein, sehen nochmal eine Station. Wer dabei war, der erinnert sich jetzt an diesen Käfig, der jetzt kommt. Das Experiment im Kopenhagener Zoo. Damals 1996 sollte einfach dargestellt werden, bewiesen werden, dass wir Menschen auch nur ein Primat sind, ein höher entwickeltes Säugetier unter anderem. Und jeder, der durch die Ausstellung gegangen ist, der hat es vielleicht noch im Hinterkopf, wie der Ausgang war von diesem Experiment. Einige Besucher damals im Kopenhagener Zoo meinten, wir müssen das halt aushalten. Wir sind halt nur ein höher entwickeltes Tier, ein höher entwickelter Affe. Andere sahen in diesem Experiment eine Verletzung der Menschenwürde. Aber manchmal ist es ja witzig oder vielleicht besser gesagt traurig, mit welchem Selbstverständnis viele Menschen an die Makroevolution glauben und tatsächlich dann an diese vielen Millionen von Zufällen, die geschehen sein müssten, damit es eine Makroevolution, also eine Evolution von den niedrigsten Lebewesen hin zum Menschen tatsächlich hätte geben können. Viele Menschen glauben lieber an diese Millionen von Zufällen, als dass sie den Gedanken zulassen, dass es einen Gott geben könnte, der uns Menschen erschaffen hat. Ich hoffe, dass hier unter uns möglichst wenig sind, die diese Zweifel haben, dass es einen Gott geben könnte, der uns erschaffen hat. Und dass möglichst wenige an diese Millionen von Zufällen der Makroevolution glauben, sondern davon überzeugt sind, so wie wir es in den ersten Versen der Bibel lesen, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Und genau das macht ja unseren Wert und unsere Würde als Menschen aus, dass wir von Gott geschaffen sind. Nicht irgendwie nur geschaffen, sondern geschaffen zu seinem Ebenbilde. Und wir wurden nicht nur von diesem Gott geschaffen, sondern er hat uns auch eine innere Leere, ein inneres Vakuum mitgegeben, das letztendlich durch nichts gefüllt werden kann, außer durch unseren Schöpfer. Im Alpha-Kurs verwende ich immer dieses eine Zitat vom Blaise Pascal. Blaise Pascal war einer der sogenannten Universalgenies der Menschen. Der das in dieser berühmten Aussage beschreibt, dass eben Gott uns ein Vakuum mitgegeben hat und wir können versuchen, egal mit was wir es füllen, es wird nicht gefüllt werden, sondern nur Gott kann das füllen mit seinem Heiligen Geist. Und er bezieht sich auf ein Gebet von dem Augustinus, das ihr unten lesen könnt. Und oft gehen uns Menschen ja dann die inneren Augen auf, wenn wir unser Leben in die Hände von Jesus legen, wenn wir Jesus in unser Leben einladen und es mit der Taufe zum Beispiel auch bekräftigen, dann gehen uns manchmal auch die Augen auf in Bezug auf die Frage Schöpfung oder Evolution. In dem großen Glaubenskapitel über den Glauben im Hebräerbrief, Hebräer 11, da können wir das lesen. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und zwei Verse weiter fragt der Autor: Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist, Wir verstehen es durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Die Welt und damit auch wir ist eine geschaffene Schöpfung. Und dabei sind wir, wie gesagt, nicht irgendwie geschaffen, sondern geschaffen zu seinem Ebenbild. Das ist die Grundlage von unserem Wert als Menschen, von unserer Menschenwürde. Wir sind mehr wert, so haben wir es in der Ausstellung immer wieder gesagt, mehr wert als unser chemischer Wert von 10 Euro. Und wir sind auch mehr wert als die Summe dessen, was unsere Organe einbringen würden, wenn wir sie einzeln verkaufen würden. Wir sind auch mehr wert als die 222 Millionen Euro, die an Ablösesumme vor einigen Jahren von Paris Saint-Germain für den brasilianischen Fußballspieler Neymar bezahlt wurde, der teuerste Transfer aller Zeiten. Wir sind letztendlich unbezahlbar. Und wenn ich das so sage, dann wird es vielleicht hier im Gottesdienst so akzeptiert, aber sicher nicht überall auf der Welt. Viele Menschen unserer westlichen Gesellschaften und darüber hinaus, die suchen nach anderen Erklärungsmodellen und Philosophien. Einer der einflussreichsten atheistischen Philosophen unserer Welt heißt Peter Singer. Australier, Sohn jüdischer Eltern, einer der weltweit bekanntesten Tierrechtler. Er stellt Affen auf eine Stufe mit Menschen. Er will Leib und Leben von beidem denselben Schutz zukommen lassen. Und Peter Singer gilt als Begründer der modernen Bioethik. Er lehrt als Dozent an der renommierten Princeton University in den USA. Und er vertritt, verkürzt gesagt, die Auffassung, dass das Leben Behinderter ein lebensunwertes Leben ist. Und das gelte zunächst mal ebenso für ungeborene wie für neugeborene Kinder. Darum tritt er auch für die mögliche Tötung neugeborener Kinder ein, wenn sie behindert sind. Er schreibt, die Tötung eines behinderten Säuglings ist nicht moralisch gleichbedeutend mit der Tötung einer Person. Sehr oft ist sie überhaupt kein Unrecht. Bis zu einem Monat nach der Geburt, meint Singer, sei so etwas unter bestimmten Voraussetzungen moralisch erlaubt. Er unterscheidet zwischen Menschsein und Personsein. Er vertritt die Auffassung, vom Zeitpunkt der Befruchtung an gehört das ungeborene Kind zur Gattung Mensch. Doch aus dem Kind werde erst eine vollwertige Person, wenn es über Rationalität und Selbstbewusstsein verfügt. Da ungeborene Kinder seiner Meinung nach jedoch noch nicht über ein Ich-Bewusstsein und Vernunft verfügen, seien sie noch keine vollwertigen Personen. Ein zweites Zitat von ihm: Ein Neugeborenes von 10 Tagen ist kein rationales und selbstbewusstes Wesen. Und das Leben eines Neugeborenen hat also weniger Wert als das Leben eines Schweins, eines Hundes oder eines Schimpansen. Vor einigen Jahren hat er ein Interview gegeben mit der Wochenzeitschrift Der Spiegel. Hat er gesagt, dass ein Monat eine gute Zeit wäre, ein guter Zeitpunkt wäre, innerhalb dessen man Kinder noch töten könnte, wenn die Eltern das für angemessen fänden. Er sagte in dem Interview, das ist zwar ein sehr willkürlicher Zeitpunkt, den wir einer Idee aus dem antiken Griechenland entlehnt haben, aber es würde den Eltern Zeit für ihre Entscheidungen geben. Im antiken Griechenland durfte man ein Neugeborenes während der ersten 4 Wochen nach der Geburt in den Bergen aussetzen. Der Spiegel darauf hin, dass dies bei uns verboten ist, ist doch eine große humanitäre Errungenschaft. Daraufhin Singer: Die Christen pflegen alles, was sie machen, als moralischen Fortschritt zu betrachten. Ich habe da meine Zweifel. Peter Singer ist umstritten. Teilweise wurden seine Aussagen in diesem Interview wieder relativiert, uminterpretiert. Andere beziehen sich ganz bewusst auf ihn, wie zum Beispiel Richard David Brecht, unser aller bekannter Fernsehphilosoph. Eine Aussage von ihm: Es gibt, wie schon der australische Philosoph Peter Singer allen früheren und zukünftigen Philosophen in Stammbuch schrieb, keine Eigenschaft, die alle Menschen von allen Tieren unterscheidet. Vielleicht fragen sich jetzt manche, was reitet der so auf dem Peter Singer rum? Das habe ich mich eines Tages auch gefragt, als ich auf einer theologischen Fortbildung war und es da beim Thema Ethik um diesen Peter Singer ging. Und ich habe den Dozent gefragt, was soll ich mit dem Quatsch? Und er hat gesagt, dieser Quatsch, in Anführungszeichen, wird an den europäischen Unis immer populärer. Und darum müssen wir uns damit beschäftigen. Die Aussagen von Peter Singer und ähnlichen Ethikern, die bleiben nicht nur in den Unimauern, sondern sie verbreiten sich von den Unis, ich sage mal ein bisschen provokant, als philosophisches Gift hinein in unsere westlichen Gesellschaften. Und für viele Nichtchristen in unserem Deutschland sind natürlich diese Argumentationslinien von Peter Singer sehr willkommen als neue Ethik jenseits allem Kirchlichen, jenseits allem Christlichen. Abtreibungsbefürworter, Befürworter für Sterbehilfe finden bei ihm Argumentationslinien, Argumentationsmaterial gegen den Schutz des menschlichen Lebens am Anfang und am Ende. Von daher, es nützt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern wir müssen uns auch mit solchen Aussagen auseinandersetzen. Aber da sind wir dann in guter Tradition, weil unsere Väter der Christenheit mussten sich auch mit solchen Aussagen beschäftigen. Wir sind nämlich mit diesen Aussagen genau wieder an dem Punkt, wo der christliche Glaube vor 2000 Jahren in die Welt getreten ist. Es war tatsächlich so, wie Peter Singer es beschreibt, viele Aspekte des griechischen Familienlebens haben das römische Weltreich bestimmt, als sich das Christentum ausgebreitet hat. Rechte hatte nur das männliche Familienoberhaupt. Und wenn ein Kind geboren war, ließ er sich das bringen und hat dann entschieden, ob er es als Kind annimmt oder ob es ausgesetzt wird. Ausschlusskriterien waren jetzt nicht nur mögliche Behinderungen, sondern auch ganz praktische Überlegungen. Will ich mir noch mal ein Mädchen leisten, für die ich später dann ein Mitgift bezahlen muss? Und Kindesaussetzungen waren gerade auch bei ärmeren Familien ein einfaches Mittel der Familienplanung. Heute haben wir die Regelung durch das Bundesverfassungsgericht bei uns in Deutschland, dass Abtreibungen aus sozialen Gründen nach einer Beratung in den ersten 3 Monaten straffrei sind. Damals gab es abgelegene Plätze außerhalb der Städte oder in den Bergen, wo man Kinder hinbringen konnte. Und diese Plätze waren bekannt und kinderlose Frauen konnten dort ungewollte Babys an sich nehmen. Waisen, die etwas weniger Glück hatten, die landeten bei Unternehmer als spätere billige Arbeitskräfte und auch die Bordelle fanden dort ihren Nachwuchs. Die Christen im Römischen Reich, die gingen an diese Plätze, um die Waisenkinder zu sich zu nehmen, so wie sie es wirtschaftlich konnten, und sie aufzuziehen. Ein Zitat von den ersten Christen im Römischen Reich lautet: Sie zeugen Kinder, wie alle Menschen auch, aber sie setzen ihre Kinder nicht aus. Das war von den Christen im Römischen Reich bekannt. Und erst im Jahr 318, als Kaiser Konstantin seine christliche Hinwendung vollzogen hat, da hat er auch ein Gesetz erlassen, was die Kindestötung als Verwandtenmord einordnete. Und er hat dann veranlasst, wer Kinder aussetzt, sollte in einem Sack zusammen mit Schlangen und anderem Getier ertränkt werden. Ist vielleicht auch nicht gerade die beste Methode, aber er hat eben durch seine Hinwendung zum christlichen Glauben christliche Ethik übernommen. Und er wollte verhindern mit dieser rabiaten Gesetzgebung, dass Kinder weiterhin getötet oder ausgesetzt wurden. Die Würde des Menschen ist unantastbar und von Gott gegeben. Das macht das christliche Menschenbild aus und es macht das christliche Menschenbild auch deutlich, dass die Ansichten von Peter Singer nicht mit dem christlichen Glauben vereinbar sind. Und es gilt, egal von welcher berühmten Uni sie verbreitet werden, christliche Ethik muss nicht immer mit gesellschaftlicher Ethik in Übereinstimmung sein. Christliche Ethik orientiert sich nicht an der Gesellschaft, sondern an der Heiligen Schrift. Und diese Wurzeln der Würde des Menschen liegen also in der Schöpfungsgeschichte. ein Mensch zum Ebenbild Gottes geschaffen, darum wertvoll und würdevoll. Und wir können das im Glauben erfassen, so wie es im Hebräerbrief beschrieben ist, aber wir können es auch verstandesmäßig erkennen, anhand der Wirkungsgeschichte des christlichen Glaubens durch die Jahrhunderte. Auch davon hat die Grundgesetz-Erlebnisausstellung gehandelt. Erinnert euch an die Station, die Zeitreise durch die Jahrhunderte. Und manchmal muss dann ein Philosoph kommen von einem Kulturkreis außerhalb des Europäischen, Vishal Mangalwadi zum Beispiel, war so ein Philosoph. Er war während dem 500-jährigen Jubiläums der Reformation in Europa, vor allem auch in Deutschland unterwegs, hat an vielen Unis Vorträgen gehalten, da sehen wir jetzt gleich ein Bild dazu von ihm. Genau, sein Buch auf Englisch links und die deutsche Übersetzung rechts findet ihr im Buchladen eures Vertrauens. Im Plus lohnt sich zu lesen. Er hat zum Beispiel etwas komplett politisch Unkorrektes gesagt damals. Er hat gesagt, er ist auch dankbar für die Kolonialzeit. Als Inder hat er das gesagt. Warum? Weil die Kolonialmächte, die Kolonialmacht England, hat dann die Missionare ins Land gelassen und die Missionare haben zwei Dinge nach Indien gebracht. Das war Bildung und Nächstenliebe. Sie haben Krankenhauswesen entwickelt, haben Leprakranke geholfen. Dinge, die die indischen Maharajas nicht tun wollten. Warum? Weil es dein Karma, dein Schicksal war und ist, wenn du krank bist, im hinduistischen Kontext. Und weil sie nicht wollten, dass das einfache, das dumme Volk Bildung bekommt. Weil es ist dein Karma, dein Schicksal, wenn du in der entsprechenden Kaste lebst. Vishal Mangalwadi, ein Zitat aus dem Buch: Da der Westen seine eigene Seele ablehnt, hat er keine andere Option, die Individualität und Würde des Menschen für Illusionen zu halten. Er hat uns eindringlich aufgefordert, den Schatz, den das Christentum in die Welt gebracht hat, die Bibel, den christlichen Glauben, die christliche Ethik, nicht unter den Scheffel zu stellen, sondern das wert zu schätzen. Die Würde des Menschen ist für alle Menschen gleich. Seinen Wert kann sich der Mensch nicht erarbeiten oder erkaufen. Auch das haben wir an dieser Station immer wieder gesagt. Die arme Näherin in Bangladesch hat aus christlicher Sicht genau denselben Wert wie der reichste Mann der Welt, Elon Musk, oder unser milliardenschwerer Ex-US-Präsident. Das heißt aber auch, dass wir einen Preis von 2 oder 5 Euro für ein T-Shirt nicht akzeptieren sollten. Solchen Preis verstößt gegen die Menschenwürde. Und Firmen, die T-Shirts zu so einem Preis verkaufen, die sollten wir boykottieren. Die Würde des Menschen ist von Gott verliehen und unser Denken und unser Handeln im Einkaufen sollte das widerspiegeln. Zum Beispiel auch, indem wir dafür sorgen, dass Menschen fair entlohnt werden. Menschen, die in der globalisierten Welt für uns arbeiten, als Näherin in Bangladesch unsere Markenklamotten nähen, als Bananenpflücker in Mittelamerika oder als Kaffeebauer in Westafrika. Und darum ist es ein Ausdruck der Menschenwürde, wenn wir beim Einkaufen auf Transferprodukte achten und die kaufen, wo es möglich ist. Manchmal erfordert es einen Umweg oder einen zweiten Einkaufsweg. Manchmal erfordert es einige Klicks mehr im Internet oder ein bisschen mehr nachdenken und überlegen, bei wem ich einkaufe. Aber das sollte es uns wert sein. Das christliche Menschenbild macht auch deutlich, Wert und Würde des Menschen kommt nicht aus unserer Leistung, auch nicht aus dem vorhergehenden Leben, wie es die östlichen Religionen behaupten, auch nicht von unseren Eltern, auch wenn sie einen großen Einfluss haben. Nein, das wird uns verliehen, von Gott verliehen. Und weil Gott auch kein Wildwest-Leben will, da wo der Stärkere siegt, sondern einen würdigen Lebensrahmen möchte für das menschliche Leben, sind die 10 Gebote die einfachste Version dieses Rahmens der Menschenwürde. Einen wöchentlichen Ruhetag haben nicht alle Kulturen hervorgebracht. auch ein Ausdruck der Würde und des Wertes der Menschen. Die Familie, die Gemeinde, der CVM, kann so ein Erfahrungsraum sein für diesen Wert und Würde des Menschen. Die Gebote und diesen Wert und die Würde des Menschen braucht einen Erfahrungsraum. Aber wir wissen es, dass wir auch immer wieder versagen, wenn es um Wert und Würde des Menschen geht. Dass in der Familie, in der Gemeinde, im CVDM es auch Situationen gibt, wo wir eben nicht diesem Verständnis von Wert und Würde gerecht werden. Und darum ist es gut, dass wir uns immer wieder bewusst machen, wir leben nicht aus der Leistung, auch nicht aus der christlichen Leistung, sondern aus der Vergebung. Auch ein Teil von Wert und Würde, dass Gott uns immer wieder vergibt. Die christliche Gemeinde als Erfahrungsraum für den Wert und die Würde des Menschen. So ist sie vor 2000 Jahren in die Welt getreten. Aber es war leider nicht immer so in der Kirchengeschichte. Das wissen wir. Ein Beispiel noch zum Schluss. Mahatma Gandhi lebte im Anfang des letzten Jahrhunderts eine Zeit lang in Südafrika. Und damals war Mahatma Gandhi sehr offen für den christlichen Glauben. Er war fasziniert von Jesus, von seinen Lehren, aber leider gab es damals in Südafrika noch Rassentrennung. Weiß, Schwarz, Inder, Colored. Vier Rassen gab es laut Verfassung in Südafrika. Für Gandhi bedeutete dies, dass er als Inder in der christlichen Kirche nicht in der Bank sitzen durfte, sondern er musste auf dem Boden Platz nehmen. Nur die Weißen durften in den Bänken sitzen. Eine Perversion des christlichen Glaubens, eine Perversion der Würde des Menschen. Und Mahatma Gandhi hat aufgrund von dieser Erfahrung gesagt, das Christentum ist wohl doch nicht die richtige Religion für mich. Welch eine Chance wurde dadurch verpasst? Was wäre aus Indien geworden? Was wäre vielleicht aus der Welt geworden, wenn Gandhi eines Tages Christ geworden wäre, weil er eben in dieser christlichen Gemeinde in Südafrika erlebt hätte, dass dort eine andere Ethik als in der Gesellschaft herrscht, dass er dort würdevoller und wertvoller behandelt wurde als in der Gesellschaft außerhalb der Gemeinde. Heute ist es nicht unbedingt bei uns Rassentrennung. Vielleicht hat manches, was in unserem Lebensstil unglaubwürdig ist, eher mit dem Wohlstand zu tun, so wie Jesus sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und darum sollten und dürfen wir uns in der materialistischen Gesellschaft immer wieder fragen, wonach richten wir unsere Entscheidungen aus? Orientiere ich mich an Jesus, am Wort Gottes oder an den Finanzen? Meine Würde und mein Wert resultiert nicht aus dem, was ich habe, aus meinem Besitz oder aus dem, was ich mir leisten kann, sondern resultiert von meinem himmlischen Vater, dem Gott der Bibel. Und es gibt ein interessantes Zitat von einem heidnischen römischen Kaiser, der sich geärgert hat über das diakonische Handeln der Christen in seinem Reich. Sie kümmern sich außer um ihre eigenen Armen auch noch um die unsrigen. Sie kümmern sich außer um ihre eigenen Armen auch noch um die unsrigen. Das war kein Kompliment, sondern ein ärgerlicher Ausruf über das beeindruckende Handeln der Christen. Christlicher Glaube als gelebte Alternativkultur in der damaligen Zeit. Damals waren es die Armen im Römischen Reich, für die Christen einen Einsatz mit Zeit und Geld brachten. Heute in der globalisierten Welt, ich bin wieder beim Transfersiegel, wäre es nicht angemessen, wirklich konsequent zu sagen, ich mache mit meinen Kaufentscheidungen einen Unterschied, um Wert und Würde der Arbeit der Menschen auf den Bananenplantagen oder auf den Kaffeeplantagen oder der Näherin in Bangladesch zu schätzen. Oder dass wir auch mal für die Menschenwürde auf die Straße gehen. Nächsten Samstag zum Beispiel beim Walk for Freedom in Stuttgart, der weltweiten Aktion gegen moderne Sklaverei. Auch ein Ausdruck, dass uns Wert und Würde der Menschen wichtig ist. Ich komme zum Schluss, weil Gott dich geschaffen hat, bist du wertvoll. Am Schluss in der Grundgesetzausstellung haben wir immer gesagt, deine Würde ist unantastbar. Sagt euch das einfach doch nochmal gegenseitig zu, links und rechts. Deine Würde ist unantastbar. Wir können es nicht immer mit dem Verstand erfassen. Wir können das nicht immer mit dem Verstand erfassen, aber wir können es im Glauben ergreifen. Und aus dem Glauben her verstehen, dass wir in Gottes Augen wertvoll sind und dass unsere Würde unantastbar ist. Und diese Erkenntnis, die leitet uns hoffentlich zum Staunen. So wie es David zum Staunen gebracht hat damals, als er den Psalm 8 formuliert hat. Und diesen Psalm 8 würde ich gern mit euch zusammen beten. Lade euch ein, dazu aufzustehen, dass wir diesen Psalm 8 zusammen beten. Herr, unser Herrscher,
wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus deiner Hülle deiner jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, meiner Feinde willen, dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe, wie Himmel deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlicher dein Name in allen Ländern.
Ja, himmlischer Vater, wir können tatsächlich nur staunen, dass du uns zu deinem Bilde geschaffen hast. Danke, dass wir das im Glauben verstehen und ergreifen können. Danke, dass du, Heiliger Geist, unserem Geist diese Erkenntnis aufschließt. Amen. Ein Ausdruck dieser Dankbarkeit oder dieses Staunens über Gott ist ein Choral. Großer Gott, wir loben dich, wo die Christenheit seit Jahrhunderten Gott lobt, auch für den Wert und die Würde, was Gott uns zukommen lässt. Können wir auch noch mal gern aufstehen, bietet sich an bei diesem Text.